ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Gestohlene Identität. Der Regen prasselt gegen die Fensterscheiben, als ich die kleine Wohnung im dritten Stock eines Altbaus im Prenzlauer Berg betrete.
Mein Name ist Marc Brenner, Kommissar bei der Mordkommission. Und heute führt mich mein Weg zu einem Tod, der auf den ersten Blick unspektakulär wirkt. Und doch, mein Instinkt sagt mir sofort, dass hier etwas nicht stimmt.
Auf dem Sofa liegt eine junge Frau, als würde sie schlafen. Lena Müller, 28. Grafikdesignerin, laut den Ausweisdokumenten, die wir in ihrer Handtasche fanden. Keine äußeren Verletzungen, keine Anzeichen eines Kampfes. Die Wohnung ist ordentlich, fast steril, in ihrer Perfektion. Die Nachbarin hat sie gefunden, erklärt mir der Streifenpolizist. Sie hatten eine Verabredung zum Café, und als Frau Müller nicht öffnete, aber Licht brannte, wurde sie misstrauisch. Dr. Julia Klein, unsere Forensikerin, kniet neben dem Sofa und untersucht den Körper. Todeszeit vermutlich gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr, sagt sie, ohne aufzublicken. Keine offensichtliche Todesursache, aber ich vermute eine Vergiftung. Siehst du die leichte Verfärbung der Lippen und die erweiterten Pupillen? Ich nicke und lasse meinen Blick durch die Wohnung schweifen. Etwas stört mich. Die Einrichtung ist geschmackvoll, aber unpersönlich. Keine Familienfotos, keine Urlaubssouvenirs, keine alten Bücher mit abgegriffenen Rücken. Es wirkt wie eine Musterwohnung. Perfekt, aber ohne Seele. Im Schreibtisch finde ich verschiedene Ausweisdokumente. Personalausweis, Führerschein, Krankenkassenkarte, alle auf den Namen Lena Müller, aber mit leichten Abweichungen in den persönlichen Daten. Unterschiedliche Geburtsorte, variierende Geburtsdaten. Wer war sie? Zwingend ich, mehr zu mir selbst als zu den anderen im Raum. Die Nachbarin, eine ältere Dame mit wachsamen Augen, kann nicht viel beitragen. Sie zog vor etwa 2 Jahren ein, immer freundlich, aber distanziert. Keine Besucher, außer einem Mann, der gelegentlich kam. Sie arbeitete meist von zu Hause aus. Michael Schmidt, der Nachbar von gegenüber, bietet eine ähnliche Geschichte. Sie war wie ein Schatten, sagt er, kam und ging leise, grüßte höflich, aber teilte nie etwas Persönliches mit, als würde sie etwas verbergen. Auf dem Weg zurück ins Präsidium kann ich den Gedanken nicht abschütteln, dass Lena Müllers Leben eine sorgfältig konstruierte Fassade war und jemand hat beschlossen, dass diese Fassade fallen muss. Die Autopsie bestätigt Doktor. Kleins Verdacht, Lena Müller wurde vergiftet, aber nicht mit einer gewöhnlichen Substanz.
Es ist ein synthetisches Toxin, erklärt Julia, während sie mir die Laborergebnisse zeigt. Wird hauptsächlich in der pharmazeutischen Forschung verwendet. Schwer nachweisbar, wirkt schnell, verursacht einen Herzstillstand, der wie natürlich aussieht. Wer auch immer das getan hat, wusste genau, was er tat.
Und hatte Zugang zu Substanzen, die nicht auf dem freien Markt erhältlich sind, ergänze ich. Parallel dazu ergeben die Nachforschungen zu Lena Müllers Identität weitere Rätsel. Ihr Lebenslauf weist Lücken auf, ihre angebliche Heimatstadt Rostock hat keine Aufzeichnungen über sie und ihre Arbeitgeber können sich kaum an Details erinnern. Es ist, als hätte jemand eine Identität erschaffen, die einer oberflächlichen Prüfung standhält, aber keiner tieferen Nachforschung. Ein Durchbruch kommt, als wir Lenas Fingerabdrücke mit der Datenbank vermisster Personen abgleichen. Lena Müller ist in Wirklichkeit Sarah Wagner, eine junge Frau, die vor 3 Jahren spurlos verschwand. Damals war sie 25, arbeitete als Assistentin in der Forschungsabteilung eines großen Pharmaunternehmens namens Pharmatech und war verlobt. Thomas Berger, Sarahs ehemaliger Verlobter, wird kontaktiert und identifiziert das Opfer zweifelsfrei. Ein großer Mann mit traurigen Augen und nervösen Händen.
»Ich habe 3 Jahre lang nach ihr gesucht«, sagte er mit brüchiger Stimme, während er auf das Foto von Lenas Leiche starrt. »Plakate aufgehängt, Belohnungen ausgesetzt, Privatdetektive engagiert. Und die ganze Zeit war sie hier in Berlin, nur ein paar Kilometer entfernt.«
Er schüttelt ungläubig den Kopf.
»Warum hat sie sich versteckt? Warum hat sie nicht einmal mir gesagt, dass sie lebt?«
Bei einer gründlicheren Durchsuchung von Lenas, Sarahs Wohnung entdecke ich einen versteckten USB-Stick, sorgfältig in einem ausgehöhlten Buch verborgen. Die Dateien darauf sind verschlüsselt und wir ziehen einen Experten für digitale Forensik hinzu. Die Entschlüsselung der Dateien bringt die Wahrheit ans Licht. Sarah Wagner hatte Beweise für schwerwiegende Unregelmäßigkeiten bei klinischen Studien in ihrem ehemaligen Unternehmen gesammelt. Pharmatech hatte Nebenwirkungen eines vielversprechenden neuen Medikaments namens Neurazept vertuscht, eines Mittels gegen neurodegenerative Erkrankungen, das als Durchbruch gefeiert wurde. Die Dokumente zeigen, dass bei mehreren Testpersonen schwere Organschäden auftraten, die zum Tod führten. Diese Fälle wurden systematisch aus den offiziellen Berichten entfernt. Sarah hatte akribisch Beweise gesammelt, interne Memos, gefälschte Laborberichte, E-Mails zwischen Führungskräften, die die Vertuschung diskutierten. Sie arbeitete mit einem investigativen Journalisten namens David Krüger zusammen, der für eine renommierte Wochenzeitung schrieb. Wenn diese Informationen an die Öffentlichkeit kommen, schrieb sie in einer E-Mail an Krüger, wird das nicht nur Pharmatech treffen, sondern auch hochrangige Politiker und Beamte, die die Zulassung beschleunigt haben. Es geht um Millionen an Bestechungsgeldern. Eine weitere Recherche ergibt, dass David Krüger vor 1 Jahr bei einem vermeintlichen Autounfall ums Leben kam. Seine Bremsen versagten auf einer Bergstraße. Ein Unfall, der nun in neuem Licht erscheint. Ich erkenne, Sarah hatte sich nicht freiwillig versteckt, sondern wurde zum Untertauchen gezwungen, als ihre Recherchen entdeckt wurden. Sie lebte in ständiger Angst, gefunden zu werden. Und diese Angst war berechtigt. Ich beginne, 2 parallele Ermittlungsstränge zu verfolgen. Die Suche nach Sarahs Mörder und die Untersuchung der Vorwürfe gegen Pharmatech. Beides erweist sich als gefährlich. Bei Pharmatech stoße ich auf eine Mauer des Schweigens. Dr. Rainer Hoffmann, der Forschungsleiter, ein distinguierter Mann mit silbergrauem Haar und tadelloser Kleidung, zeigt sich schockiert über Sarahs Tod, bestreitet aber jegliches Fehlverhalten des Unternehmens. Frau Wagner war eine vielversprechende Mitarbeiterin, sagt er in seinem eleganten Büro mit Blick über die Stadt. Aber sie war auch instabil. Nach dem Tod ihrer Mutter entwickelte sie Verschwörungstheorien, missverstand normale Forschungsprozesse. Wir wollten ihr helfen, aber sie verschwand plötzlich. Seine Worte klingen einstudiert, sein Blick weicht meinem aus, wenn er über die klinischen Studien spricht. Claudia Wagner, Sarahs Schwester, bietet eine andere Perspektive. Eine zierliche Frau, Anfang 30, mit den gleichen braunen Augen wie Sarah, aber härteren Gesichtszügen. Die Beziehung der Schwestern war kompliziert. Sarah war immer die Perfekte, sagt sie bitter, während sie alte Familienfotos durchblättert. Die Klassenbeste, der Liebling der Eltern, die mit dem perfekten Verlobten und der glänzenden Karriere. Dann verschwand sie einfach, ohne ein Wort. Ich dachte, sie hätte uns alle im Stich gelassen. Sie zeigt mir alte Briefe, die auf familiäre Spannungen hindeuten, aber auch auf Sarahs starkes Gerechtigkeitsgefühl. Sie konnte nie wegschauen, wenn etwas falsch lief, seufzt Claudia. Schon als Kind nicht. Michael Schmidt, der Nachbar, wird erneut befragt und gesteht schließlich, dass er mehr weiß. Er beobachtete, wie Sarah regelmäßig von einem Mann besucht wurde, der sich als Robert Schneider vorstellte. Er wirkte wie ein Beschützer, nicht wie ein Liebhaber, erklärt Schmidt. Groß, athletisch, immer wachsam. Sie trafen sich immer kurz, sprachen leise, wie Spione in einem Film. Die Situation eskaliert, als in mein Büro eingebrochen wird. Alle Unterlagen zu Sarahs Fall werden durchsucht. Der USB-Stick ist das offensichtliche Ziel, befindet sich aber glücklicherweise in der Asservatenkammer. Die Botschaft ist klar, jemand will die Ermittlungen stoppen. Ein entscheidender Durchbruch kommt durch einen anonymen Hinweis. Ich erhalte einen verschlüsselten Brief mit einem Schlüssel zu einem Schließfach am Hauptbahnhof. Darin finde ich Dokumente, die eine Verbindung zwischen Pharmatech und hochrangigen Politikern belegen. Das umstrittene Medikament Neurazept wurde trotz bekannter Risiken zugelassen, nachdem erhebliche Summen an Wahlkampfspenden geflossen waren. Noch überraschender ist die Enthüllung über Robert Schneider. Er war kein gewöhnlicher Beamter, sondern Teil einer geheimen Einheit, die Whistleblower schützt, wenn offizielle Kanäle versagen. Er hatte Sarah geholfen, ihre neue Identität aufzubauen und sie zu beschützen, bis er selbst vor 2 Wochen spurlos verschwand. Ich erkenne, es muss einen Maulwurf in den Ermittlungsbehörden geben, der Pharmatech informiert und möglicherweise auch für Schneiders Verschwinden verantwortlich ist. Eine forensische Analyse von Sarahs Computer ergibt, dass sie kurz vor ihrem Tod eine Nachricht erhielt, die sie zu einem Treffen in ihrer Wohnung einlud. Von Schneiders Nummer. Offensichtlich eine Falle. Die Spur führt zu einem verlassenen Forschungslabor am Stadtrand, das früher zu Pharmatech gehörte. Ein unheimlicher Ort mit staubbedeckten Geräten und leeren Käfigen für Versuchstiere. Ich organisiere einen Einsatz, bestehe aber darauf, als Erster einzudringen, um keine Warnung zu geben. Im Keller des Labors finde ich Robert Schneider, gefesselt und verletzt, aber am Leben. Ein kräftiger Mann mit militärischer Haltung trotz seiner Situation. Bevor ich ihn befreien kann, höre ich Schritte hinter mir. Lassen Sie die Waffe fallen, Brenner. Ich erkenne die Stimme sofort. Doktor Andreas Weber, ein hochrangiger Beamter des Gesundheitsministeriums, der die Ermittlungen von Anfang an verfolgt hatte. Ein respektierter Mann, dessen Unterschrift unter der beschleunigten Zulassung von Neurazept stand. Sie verstehen das nicht, sagt Weber ruhig, während er mit seiner Waffe auf mich zielt. Es geht hier um mehr als ein paar Nebenwirkungen. Das Medikament rettet tausende Leben. Sollen wir das opfern, weil ein paar wenige nicht darauf ansprechen? Fortschritt hat seinen Preis. Und Sarah Wagner war dieser Preis? Srenje, frage ich, um Zeit zu gewinnen. Meine Kollegen sollten in wenigen Minuten eintreffen. Sie ließ mir keine Wahl, erwidert Weber. Ich versuchte sie zu überzeugen, ihr klarzumachen, welchen Schaden sie anrichten würde. Aber sie war so idealistisch. Er spuckt das Wort förmlich aus. Ich lockte sie in ihre Wohnung, nachdem ich Schneider hier festgesetzt und sein Handy benutzt hatte. Das Gift wirkte schnell, sie hat kaum gelitten. In diesem Moment gelingt es Schneider, sich teilweise zu befreien und Weber abzulenken. Ich nutze die Gelegenheit, stürze mich auf ihn. Wir ringen zwischen den Laborgeräten, Glaskolben zerbrechen, Chemikalien verschütten sich. Weber ist stark, verzweifelt, hat nichts mehr zu verlieren. Doch schließlich gelingt es mir, ihn zu überwältigen, gerade als die Verstärkung eintrifft. Weber und seine Komplizen bei Pharmatech werden verhaftet. Die Beweise, die Sarah gesammelt hatte, werden gesichert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Pharmatech steht vor dem Ruin. Mehrere Politiker treten zurück. Das Medikament wird vom Markt genommen. Robert Schneider erholt sich von seinen Verletzungen und erklärt mir die Hintergründe des inoffiziellen Schutzprogramms. Manchmal versagt das System, sagt er mit ruhiger Stimme. Dann braucht es Menschen, die außerhalb der Regeln arbeiten, um die zu schützen, die die Wahrheit sagen. Thomas Berger erhält endlich Gewissheit über das Schicksal seiner Verlobten. Er ist erschüttert, aber auch stolz.
Sie hat ihr Leben riskiert, um andere zu retten. Das war immer ihre Art.
Eine Woche später findet eine kleine, private Gedenkfeier für Sarah statt. Thomas und Claudia haben sich versöhnt, vereint in ihrer Trauer und ihrem Stolz auf Sarahs Mut. Ich stehe etwas abseits und denke über die Fragilität von Identität nach. Sarah Wagner starb zweimal. Einmal, als sie ihre Identität aufgab, um die Wahrheit zu schützen, und dann durch die Hand derer, die diese Wahrheit fürchteten. Am nächsten Tag erscheint ein großer Artikel in einer nationalen Zeitung, der Sarahs Enthüllungen veröffentlicht und ihr Vermächtnis ehrt. Der Autor, ein Kollege von David Krüger, der dessen Arbeit fortführte. Als ich die Zeitung lese, klingelt mein Telefon. Ein neuer Fall wartet, während Sarahs Geschichte endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.